Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viele Verbrechen werden niemals aufgeklärt. Und oft gibt es dafür einen einzigen Grund. Es fehlen die Zeugen. Und dann veröffentlicht die Polizei eine Pressemeldung unter der Überschrift Zeugen gesucht. Das ist auch unser Thema heute Morgen. Zeugen gesucht. Manche Wahrheit kommt niemals ans Licht. Warum? Weil es keine Zeugen gibt. In anderen Fällen wird jemand verurteilt, obwohl er überhaupt keine Schuld hat. Der Grund? Falsche Zeugen. Also Leute, die etwas behaupten, was sie in Wirklichkeit gar nicht gesehen haben, was gar nicht stimmt. Und dann ist es schon vorgekommen, dass zwar Zeugen vorhanden waren, auch aussagen wollten, aber noch bevor sie dazu kamen, bevor sie aussagen konnten, wurden diese Zeugen aus dem Weg geräumt. Nach dem Motto, nur ein toter Zeuge ist ein guter Zeuge. Oder nur tote Zeugen schweigen. Nur tote Zeugen schweigen. Das könnte übrigens auch mal ein guter Titel für eine Predigt sein. Nur tote Zeugen schweigen. Das letzte Wort, das der Herr Jesus Christus seinen Aposteln auf dieser Erde zurief, nämlich am Himmelfahrtstag, bevor er diese sichtbare, für uns sichtbare Welt verlassen hat und in Gottes für uns noch unsichtbare, ewige Welt zurückging. Das letzte Wort, was er ihnen da zugerufen hat, war exakt dieser Auftrag. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn man genau hinsieht, ist das kein Auftrag. Jesus sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein, sondern es ist eine schlichte Feststellung. Es ist das Konstatieren einer Tatsache. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das steht in der Grammatik ein ganz normales Futur, also Zukunftsform. Das waren die letzten Worte des Herrn. Und damit hat er nochmal klargestellt, wie er seine Gemeinde in dieser Welt bauen wird. Wie er sein Reich ausbreiten wird. Wie der Herr Jesus seine Wahrheit bekannt machen wird. Durch Zeugen. Zeugen gesucht. Und liebe Gemeinde, diese Beobachtung ist für uns nicht nur historisch interessant. Also nach dem Motto, wir wollen wissen, wie es damals losging und deswegen ist das eine ganz wichtige Beobachtung für uns, sondern das ist auch persönlich wichtig für uns. Denn unser Herr hat bis heute an dieser Methode exakt festgehalten. Zeugen gesucht. Bis heute. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen den allerersten Zeugen und uns späteren Zeugen. Man könnte auch sagen, die Apostel, das waren die Zeugen ersten Grades und wir sind die Zeugen zweiten Grades. Die Apostel waren die Primärzeugen und wir sind die Sekundärzeugen, wenn Sie so wollen. Da gibt es schon noch einen Unterschied. Aber wir haben doch auch vieles gemeinsam. Schon Jesus hat angekündigt, der Zeugendienst wird immer und immer weitergehen. In Matthäus 24, 14, also noch vor der Kreuzigung, hat der Herr gesagt, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt und zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Da hat der Herr schon angekündigt, es geht weiter mit diesem Zeugendienst. Und etwa 30 Jahre später schreibt der Apostel Petrus den Christen in 1. Petrus 3, Vers 15, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also seid bereit, auch ihr seid Gottes Zeugen. Und schon im Alten Testament ruft Gott sein Volk in diesen Zeugendienst. Sehen wir besonders bei Jesaja, Jesaja 43, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Und Jesaja 44, Vers 8 wieder. Ihr seid meine Zeugen. Sie sollen gegenüber den stummen Götzen der Heidenwelt den lebendigen Gott der Bibel bezeugen. Und so können wir im Januar 2008 aus dem, was Jesus den Aposteln auf den Weg gegeben hat für ihren Zeugendienst, auch ganz viel für unseren Zeugendienst lernen. Und gebe Gott, dass das auch heute Morgen geschieht. Zeugen gesucht. Gehen wir also gleich in den Text hinein. Letzten Sonntag hatten wir unsere neue Predigtreihe über die Apostelgeschichte begonnen, ganz frisch. Ist heute also erst der zweite Teil dieser neuen Reihe. Der Autor ist ein Arzt und Historiker zugleich, Lukas. Seine Arbeitsweise hat er schon im Lukas-Evangelium deutlich gemacht. Am Anfang dass er nämlich sehr gründlich und in klarer Ordnung aufschreibt, was passiert ist, damit wir eine sichere Grundlage für unseren Glauben haben. Er hat die Quellen genau gesichtet, er hat die Leute der ersten Stunde befragt und so ist er zu einer soliden Darstellung dessen gekommen, was sich ereignet hat. Und Band 2 ist eben unsere Apostelgeschichte, die wir jetzt studieren, die Fortsetzung des Evangeliums. Und Band 2, die Apostelgeschichte beginnt zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Das ist ein verhältnismäßig kurzes Zeitfenster, was sich da öffnet, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, nämlich genau 40 Tage. Und was im Einzelnen während dieser 40 Tage geschieht, wie der Auferstandene dann den verschiedenen Zeugen begegnet und mit ihnen spricht und sie von seiner Realität überzeugt, das haben wir letztes Mal gesehen. Und mit Vers 6, da wo unser Predigttext heute Morgen beginnt, sind wir dann schon am Ende dieser 40-Tage-Periode, nämlich am Himmelfahrtstag. Und da wollen wir jetzt gleich drauf zugehen. Da heißt es, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Also wo kommen sie zusammen? Das ist der Ölberg, wird dann ab Vers 12 deutlich. Sie kommen also noch einmal in der Nähe von Jerusalem zusammen. Genauer gesagt im Osten Jerusalems, auf jenem Berg, von wo aus man so herrlich den Überblick bis heute hat, über weite Teile auch der Altstadt. Und dann kommt es dort am Himmelfahrtstag auf dem Ölberg zu diesem Gespräch, was sie vor sich haben. Also als erst die Frage der Jünger in Vers 6. Herr, wie wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, also wörtlich eigentlich, wie er gewissermaßen davongenommen wurde. Siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn heute gen Himmel fahren seht. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich darum, dass dieser Bibeltext auch für uns zu einer wirklichen Begegnung mit dir wird und uns hilft, unsere Zeugenaufgabe in der richtigen Weise wahrzunehmen. Amen. Die Jünger haben noch eine besondere Frage auf dem Herzen hier. Sie fragen, wirst du das Reich für Israel aufrichten? Jetzt in dieser Zeit. Kommt es jetzt? Kommt es bald? Und man muss sagen, diese Frage ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Die ist auch nicht so besonders spekulativ, sondern sie ist eigentlich naheliegend, diese Frage. Denn Jesus hatte ja in Vers 3, haben wir letztes Mal gesehen, über die Ausbreitung von Gottes Reich gesprochen. Und die Jünger wussten aus dem Alten Testament, und wahrscheinlich hatte Jesus selbst das auch nochmal gelehrt, dass wenn die letzten Dinge im Rahmen der Weltgeschichte passieren, der Messias von Israel ausgehend auch ein sichtbares Reich aufbauen wird. Dass es auch ein Teil von Gottes Zukunftsplan sein wird. Dass sich dann ein großer Teil des ethnischen Israel zu Jesus Christus bekehren wird. Und wenn das geschieht, so lesen wir zum Beispiel bei Hesekiel 36, dann wird es auch nochmal eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Das wussten sie vom Alten Testament her und von daher ist die Frage der Jünger nach dem Zeitpunkt schon verständlich. Zumal das Alte Testament noch nicht informiert hatte über diesen Abstand zwischen dem ersten Kommen des Messias und seiner Wiederkunft. Das mussten sie erst Schritt für Schritt lernen und so fragen sie jetzt, ja, wann wird das sein? Wirst du jetzt dieses Reich schon aufrichten? Und nun sehen Sie mal genau hin, wie Jesus reagiert. Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, wie der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Das heißt, Jesus korrigiert nicht ihre Erwartung. Jesus sagt nicht, also Leute, es wird so ein irdisches Reich hier für Israel gar nicht mehr geben. Das müsst ihr jetzt spiritualisieren, das müsst ihr jetzt generell anders verstehen. Das sagt Jesus nicht, sondern Jesus bestätigt indirekt, ja, es wird dieses Reich geben, aber es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, wann das passiert. Das ist jetzt nicht eure Agenda, das steht nicht bei euch auf der Tagesordnung. Ihr braucht den Zeitpunkt nicht zu wissen, das soll jetzt nicht eure Sorge sein. Und dann fügt er noch ein Aber hinzu, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das heißt, Jesus sagt, Leute, der Zeitpunkt, wann das Reich für Israel aufgerichtet wird und damit, wann der Messias wiederkommt, der Zeitpunkt, der ist jetzt noch nicht dran. Müsst ihr nicht wissen. Aber das ist gewiss, dass ihr schon jetzt ausgerüstet werdet, Klammer auf, nämlich genau in 10 Tagen am Pfingstfest, Klammer zu, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist hier eine erste Wahrheit, die wir über die Zeugen lernen. Und ich nenne das die Zurückhaltung des Zeugen. Wenn Sie also mitschreiben wollen, erstens die Zurückhaltung des Zeugen. Jesus sagt, ihr könnt nicht alle Themen auf einmal behandeln. Ein Kollege von mir hat immer gesagt, man kann nicht alle Hasen gleichzeitig jagen. Oder wir würden sagen, man kann nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Und so sagt es Jesus hier, die Zeugen sollen sich nicht verzetteln. Sie sollen sich auch konzentrieren. Ihr müsst nicht alle Fragen der Zukunft bis ins Kleinste verstehen. Und schon alle Antworten jetzt genau kennen. Und man muss zugeben, wenn man in die Kirchengeschichte guckt, der Zeitpunkt, wann Jesus wohl wiederkommen könnte und wann all die Dinge geschehen, die damit verbunden sind, eben auch diese Aufrichtung des Reiches da in Israel, tja, das hat die Christen zu allen Zeiten brennend interessiert. Und das hat auch manche Spekulationen und Berechnungen ausgelöst und dann verstrich wieder ein erwartetes Datum und dann wurde wieder neu gerechnet. Das ist einfach spannend. Das weckt unsere Neugier und es würde manchen vielleicht auch trösten, wenn er es genau wüsste. Und Jesus fordert hier die Zurückhaltung des Zeugen. Er sagt, das ist jetzt nicht euer Hauptthema. Wohlgemerkt, das heißt nicht, dass das Zukunftsthema überflüssig wäre. Dann brauchten wir etwa über die Offenbarung, über das letzte Buch des Neuen Testaments gar nicht mehr zu predigen. Und dann würde es passieren, dass wir das Zukunftsthema den Sekten überlassen. Das Verkehrteste ist, wenn die Gemeinde Jesu nicht ernsthaft über diese Zukunftsfragen nachdenkt und die Bibel studiert und predigt. Weil dann nämlich das ganze Feld nur noch den Sekten bleibt, die damit alle möglichen seltsamen Lehren verbinden. Und Jesus hat ja seinen Jüngern auch etliches über die Zukunft gelehrt. Matthäus 24, Lukas 21, später dann in der Offenbarung. Das sollen wir ernst nehmen, das sollen wir studieren, da sollen wir schon die Zusammenhänge verstehen. Aber wir sollen nicht darüber hinaus spekulieren und schon gar nicht über den Zeitpunkt, wann Jesus sichtbar wiederkommt. Da ist Zurückhaltung angesagt. Sonst werden die Nebenfragen zu Hauptfragen und der Zeuge verzettelt sich. Der Zeuge braucht also erstmal ein gutes Maß an Zurückhaltung, dass wir nicht ständig auf irgendwelchen Nebengleisen nur unterwegs sind. Jesus sagt, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, aber das ist sicher, sagt Jesus. Und dann richtet er den Blick nach vorn. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Damit kommen wir schon zum Zweiten. Erstens die Zurückhaltung des Zeugen, zweitens redet Jesus über die Zurüstung des Zeugen. Das Zweite ist also die Zurüstung des Zeugen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das hatte Jesus den Jüngern in den Tagen vorher schon mal angekündigt. Sie erinnern sich an Vers 5 vom letzten Sonntag, wo Jesus den Jüngern gesagt hat, ihr werdet getauft werden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist wird von dann an ständig bei euch sein. Nicht nur in bestimmten Situationen, sondern er wird ständig bei euch sein, die dritte Person der Dreieinigkeit. Er wird euch mein Wort erklären, er wird euch an bestimmte Dinge, die ich euch gesagt habe, erinnern, er wird euch noch neue Offenbarungen geben, solange die Bibel nicht abgeschlossen ist. Und für die Apostel hieß das, sie würden getauft werden mit dem Heiligen Geist. Das wäre ein ganz spezielles Ereignis, nämlich zu Pfingsten ist das passiert. Sie lebten ja in dieser Übergangssituation, sie waren gläubig, bevor der Heilige Geist gekommen war und hatten deshalb beim Gläubigwerden den Heiligen Geist noch nicht bekommen, ganz klar. Und jetzt gibt Jesus eine Zusatzinformation in Vers 8. Er sagt, durch diesen Heiligen Geist, durch den ich persönlich bei euch sein will, der Heilige Geist ist eine Person und nicht eine dubiose Kraft, durch diesen Heiligen Geist werdet ihr aber dann auch für euren Zeugendienst Kraft bekommen. Und zwar sehen wir, wie das passiert am Pfingsttag. Das kommt in einigen Wochen dran als Predigttext, Kapitel 2. Und ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist und weil es da einfach so ganz viel Verwirrung auch unter Christen gibt. Bei den Aposteln handelt es sich um eine heilsgeschichtliche Sondersituation, weil sie in diesem Übergang leben. Später dann ist es normal, dass die Geisttaufe, die Taufe mit dem Heiligen Geist, bei der Bekehrung passiert. Wenn ein Mensch den Weg zu Jesus Christus findet und ihn als seinen Herrn anruft, dann wird er mit dem Heiligen Geist getauft. Und deswegen ist Jesus bei jedem Christen auch ganz persönlich anwesend durch den Heiligen Geist. Und übrigens schon am Pfingsttag selber ist nicht davon die Rede, dass diese tausende neuer Gläubige, die dazu kamen, irgendwelche spekulären Dinge taten oder sagten. Das bleibt den Aposteln weitestgehend selbst überlassen. Sie hatten diesen besonderen Dienst, sie hatten diese besondere Verantwortung und darum bekamen sie auch die besondere Zurüstung und die besondere Kraft. Und deswegen konnte Paulus später von den Zeichen der Apostel sprechen, durch die die Apostel ganz besonders beglaubigt und autorisiert wurden. Darum geht es übrigens auch am kommenden Donnerstag, wenn wir das Markus-Evangelium abschließen. Lade ich schon herzlich dazu ein. Aber, und nun ist es ganz wichtig, zugerüstet durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, werden wir die Zeugen zweiten Grades auch. Und wodurch rüstet uns der Heilige Geist zu? Er lässt uns die Heilige Schrift besser verstehen. Er schenkt uns eine Liebe zum Wort Gottes. Und er lässt unser Verständnis dafür wachsen. Er gibt uns auch die Früchte des Heiligen Geistes, von denen Paulus in Galater 5 schreibt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Vertrauen, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Keuschheit. Er lässt die Früchte des Geistes in unserem Leben wachsen und eben auch die Liebe zu den Verlorenen, zu den Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Der Heilige Geist rüstet uns dadurch aus, dass er uns Mut gibt. Mut, uns zu Jesus bekennen, auch wenn wir das manchmal in einem nicht so leichten Umfeld tun müssen. Und er ermutigt uns auch dadurch, dass er uns versorgt und uns durchträgt, auch durch schwierige Situationen. Wir hatten am vergangenen Freitag jetzt einen sehr schönen, ermutigenden Tag der offenen Tür mit unserer Akademie. Und da war ein ehemaliger Student, der jetzt selbst schon im Dienst steht und von seinen Erfahrungen berichtete. Da ein junger Bruder. Und der erzählte nun von seinem Studium an der ART, als wir früher noch in Marburg waren, und wie er dann später nach diesem Studium anfing, einen Dienst zu suchen. Und da hat er Dienste für eine Gemeinde wahrgenommen, aber die war zu klein und die konnte ihn nicht ausreichend bezahlen und sein Geld wurde immer weniger. Und das Konto senkte sich in bedrohlicher Weise und er überlegte schon, soll ich vielleicht zurückgehen in meinen alten Beruf? Will vielleicht Gott gar nicht, dass ich das hauptamtlich mache. Wie kann es weitergehen? Und er sagte, er hätte nur noch für ein paar Tage Geld gehabt. Und dann eines Tages hat ihm ein Mitchrist aus seinem Umfeld einen anonymen Briefumschlag zugesteckt, von dem er bis heute nicht weiß, von dem er kommt. Und in diesem anonymen Briefumschlag steckten 6.000 Euro. Also es ist eine gute Werbung für die ART, wenn Ihnen mal jemand einen Umschlag mit 6.000 Euro in die Hand stecken soll, studieren Sie bei uns. Und er sagte, damit kam er dann weiter. Das hat ihn wieder über 2,5 Jahre gebracht. Er hat das ein bisschen angelegt. Er hat dann von dieser Gemeinde einen kleineren Betrag als regelmäßige Bezahlung erhalten. Und so kam er Schritt für Schritt durch. Und als das Geld dann wieder zur Neige ging und fast aufgebraucht war und diese Gemeinde ihn immer noch nicht mehr finanzieren konnte, hat Jesus Christus dafür gesorgt, dass eine neue Gemeinde sich fand, die ihn jetzt voll anstellen konnte und wo er nun den nächsten Dienst tun kann. Die Zeugen werden zugerüstet und zu der Zurüstung gehört auch die Versorgung. Das war ein sehr ermutigendes Beispiel, was er uns gegeben hat. Wir dürfen darauf vertrauen. Jesus Christus macht das immer wieder auf unterschiedliche Weise. Aber er rüstet seine Zeugen zu. Und dann sorgt er dafür, dass unser Zeugnis auch die entsprechende Zugkraft erhält. Und das ist das Dritte, was Sie mitschreiben können. Drittens, die Zugkraft des Zeugen. Was macht unser Zeugnis denn zugkräftig? Was macht unser Zeugnis denn überzeugend, sodass andere zum Glauben an Jesus Christus finden? Wo liegt die Zugkraft? Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist das Entscheidende. Jesus ist nicht nur der Auftraggeber, sondern Jesus ist auch der Inhalt unseres Zeugnisses. Michael Green hat in einer geschichtlichen Untersuchung gezeigt, dass es sich schon in der ersten Gemeinde, bei den frühesten Christen, um einen ganz wichtigen Begriff handelte. Zeuge sein. Das war eigentlich im Griechischen ein Rechtsbegriff. Und der Begriff des Zeugen, der wurde gebraucht, wenn es ging um die Bezeugung von Tatsachen und Ereignissen. Und der Begriff wurde gebraucht, wenn es darum ging, dass jemand sich zu einer Wahrheit bekannte. Dann ging es um den Zeugen. Und deswegen hat Jesus diesen Begriff an dieser Stelle ganz bewusst gewählt. Bitte bedenken Sie, schon im Alten Testament hatten die Zeugen ein enorm starkes Gewicht. Wenn es zum Prozess kam, mussten die Zeugen in der Regel Anklage erheben. Es konnte nur ein Urteil gefällt werden, wenn mindestens die Tat von zwei Zeugen bestätigt wurde. Und wenn die Zeugen das taten und es kam dann zu einem Todesurteil, dann waren die Zeugen die Ersten, die Hand an den Verurteilten legen mussten. Sie mussten die ersten Steine werfen. Sie mussten die ersten Schritte bei der Vollstreckung des Todesurteils selber tätigen. Und das hat ihnen natürlich eine enorme Verantwortung auferlegt. Und das sollte bewirken, dass sie wirklich nur das bezeugen, wovon sie völlig überzeugt sind, dass es den Tatsachen entspricht. Und daraus folgt nun ein Zeuge, der darf nicht nur seine subjektive Meinung sagen. Der darf nicht nur so sein persönliches Gefühl mal äußern, sondern was der Zeuge sagt, muss den Tatsachen entsprechen. Darum geht es. Das muss historisch Hand und Fuß haben. Und sehen Sie, darin besteht die Zugkraft des Zeugen, dass inhaltlich zuverlässig ist, was er sagt. Und natürlich kam den Aposteln eine ganz besondere Aufgabe zu. Sie mussten ja die Brücke bilden vom Jesus vor Ostern zum Jesus nach Ostern. Und sie hatten als Zeuge beide gesehen und haben gesagt, das ist dieselbe Person. Da ist nicht so ein Jesus der Geschichte und ein Christus des Glaubens, sondern das ist ein und derselbe. Wir haben ihn gesehen, wie er am See Genezareth Brot aß und wir haben ihn gesehen, wie er auferstanden ist. Das gehört untrennbar zusammen. Und sie mussten als Augenzeugen beglaubigen, dass dieser Jesus real und leibhaftig auferstanden ist. Das war ihre spezielle Aufgabe und ihre besondere Last. Und wenn Sie die Schriften der Apostel lesen, dann sehen Sie, dass Ihnen diese Bürde auch Ihr Leben lang ganz bewusst war. Augenzeugen sind wir. Ich lese Ihnen mal vor, wie der Apostel Johannes seinen ersten Brief beginnt. Also nicht sein Evangelium, sondern seinen ersten Brief. Was sagt er da? Da sagt er, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir beschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen. So beginnt er seinen ersten Brief, der Apostel Johannes. Oder denken Sie dran, was Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus kundgetan haben, sondern wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen. Das zieht sich durch, auch durch alle späteren Äußerungen der Apostel. Die objektiven Tatsachen, wir sagen nicht einfach nur, was uns persönlich an Jesus beeindruckt hat, dass er so nett war und so friedliebend und so klug oder wie auch immer, sondern was Jesus getan hat wirklich, wer er wirklich war und was er wollte, das bezeugen sie. So, darin liegt ihre Zugkraft. Und was folgt jetzt daraus für uns? Und das ist nun ganz wichtig, für uns die Zeugen zweiten Grades. Die Zugkraft unseres Zeugnisses hängt davon ab, dass wir genauso wie die Apostel Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen und dass wir uns dabei ganz eng und ganz treu an das halten, was die Augenzeugen über ihn gesagt haben. Davon lebt unser Zeugnis. Man kann ganz einfach sagen, die Zugkraft unseres Zeugnisses hängt davon ab, dass wir aposteltreu sind. Und wenn wir aposteltreu sein wollen, dann müssen wir bibeltreu sein, weil in der Bibel steht, was die Apostel gesagt und gewollt haben. Und jetzt muss ich etwas Betrübliches sagen, aber das dürfen wir nicht einfach übergehen. Leider hat sich in manchen christlichen Kreisen die Bedeutung dessen, was Zeugnis geben heißt, völlig verschoben. Und ich möchte Ihnen zwei Missverständnisse nennen, die wir einfach kennen müssen, um nicht selber in diese Fallen hineinzutappen. Das erste Missverständnis ist, dass jemand sagt, Zeuge Jesu sein bedeutet, dass ich einen persönlichen Erlebnisbericht darüber gebe, was ich mit Jesus erfahren habe. Und dann gibt es immer diese Frage, wer gibt Zeugnis? Und dann tritt einer vielleicht vor und sagt, ach, und ich war in der und der Notsituation und dann habe ich gebetet und dann hat Jesus mir geholfen. Das ist nicht falsch. Das kann durchaus hilfreich und ermutigend sein, zu zeigen, wie man mit Jesus im Alltag Hilfe erfahren kann und Erhörung von Gebeten erleben darf. Ich habe ja im Grunde genommen so ein Zeugnis eben auch erzählt von unserem früheren Studenten. Aber wir müssen wissen, das ist kein vollständiges Zeugnis über Jesus. Das kann unser Zeugnis ergänzen. Das kann zeigen, wie wir persönlich mit Jesus leben. Aber das ist noch nicht das Zeugnis, von dem Jesus hier spricht in Apostelgeschichte 1. So nach dem Motto, versuch's doch mal mit Jesus, mir hat es auch geholfen. Das ist noch kein Zeugnis, wenn ich sage, ich hatte neulich Zahnschmerzen, habe ich ganz doll gebetet und dann waren die Zahnschmerzen weg. Was soll der andere machen, wenn er keine Zahnschmerzen hat? Also, verstehen Sie, wenn diese Zeugnisse die objektive Botschaft von Jesus an den Rand drücken, dann hat Martin Lloyd-Jones einmal gesagt, dann ist die Gemeinde kaum noch von den Sekten zu unterscheiden. Dann sind wir kaum noch von denen zu unterscheiden, die sagen, ja, wir haben hier so eine Lösung für alle Lebenslagen und wenn du sozusagen auf den richtigen Knopf drückst und den richtigen Namen anrufst, dann wird dir geholfen. Das ist nicht das Zeugnis, das Jesus hier meint. Wie gesagt, das kann eine Hilfe, eine Ergänzung sein, aber das kann nicht das Zeugnis tragen. Das ist das erste Missverständnis, ein persönlicher Erlebnisbericht. Und dann ein zweites Missverständnis. Und dieses Missverständnis ist in Deutschland vor allem durch Bill Hybels und alles, was mit Willow Creek zu tun hatte, weit verbreitet worden, dass man nämlich sagte, vor allem in diesem Buch, Bekehre nicht, lebe, so wird ihr Christsein ansteckend, dass man sagt, das beste Zeugnis besteht gar nicht in der Wahrheit über Jesus. Klar, die Wahrheit über Jesus gehört dazu und was damals geschehen ist und diese ganzen Lehraussagen. Aber das beste Beispiel, pass auf, das beste Beispiel besteht in einem veränderten, glaubwürdigen, gewinnenden Christen. Das ist das beste Zeugnis, das wirksamste Mittel, um Menschen zum Glauben zu gewinnen. Dahinter steckt dieses sogenannte Konzept des ansteckenden Christseins. Nun, das hat ein Wahrheitskörnchen. Kann man gar nicht bestreiten. Natürlich, unser Leben soll glaubwürdig sein. Das hat schon Spurgeon im 19. Jahrhundert gewusst. Spurgeon hat es so schön gesagt, ein fröhlicher Christ, sagt er, ist eine Empfehlung für seinen Glauben. Wie du vor einem Schaufenster stehst, um zu sehen, was man dort alles kaufen kann, so schauen dir die Leute ins Angesicht, um zu sehen, was tief unten in deinem Herzen wohnt. Also wir sollen natürlich nicht als Trauerklöße durch die Landschaft laufen. Haben wir auch keinen Grund dazu. Aber, wo steckt der Fehler? Der Fehler steckt da, wenn man sagt, ja, die Wahrheit über Jesus, die ist so weit weg, das hat eigentlich nicht so die letztentscheidende Kraft, sondern so die richtige Kraft, die richtige Durchschlagskraft, kriegt das Evangelium erst, wenn es ein ansteckender Christ, der sagen kann, da und da hat es Veränderungen in meinem Leben gegeben. Wenn der das sagt, das ist sozusagen das durchschlagendste Argument. Und dann werden die Leute fragen, ja, so wie der ist, will ich auch werden. Und wie wurde der so? Durch Jesus? Okay, wenn der so durch Jesus wurde und ich so werden will, wie der ist, dann will ich auch mal mit Jesus das versuchen. Verstehen Sie, es ist auch kein Zeugnis von Jesus. Wir sollen glaubwürdig sein, wir sollen freundlich und liebevoll mit den Menschen umgehen. Wir sollen die Botschaft unterstreichen und nicht durchstreichen durch unser Leben. Aber wir sind noch nicht die Botschaft. Wir sind nicht das Zeugnis. Also, zwei Missverständnisse über die Zugkraft des Zeugen. Zeugnis sei ein persönliches Erlebnis vor allem und Zeugnis sei die persönlich lebendige Ansteckung des ansteckenden Christen. Nein, dabei kann es ganz schnell passieren, dass Jesus aus dem Zentrum an den Rand gerückt wird. Und deshalb ist es lebensentscheidend, dass wir klären, Leute, worin besteht die Zugkraft des Zeugen. Und sie besteht nicht darin, sondern darin, in der Heiligen Schrift, in der Botschaft der Wahrheit, in dem, was die Apostel gesehen haben und verstanden haben von dem Herrn Jesus, der hier gelebt hat, der die Autorität und Macht Gottes persönlich repräsentiert hat, weil er Gottes Sohn ist, der die Wunder getan hat, der für unsere Schuld am Kreuz starb, der leibhaftig auferstanden ist von den Toten und der nach 40 Tagen für immer in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen ist, der wiederkommen wird, auf den wir uns verlassen dürfen, weil er der Herr ist. Das ist die Botschaft. Das ist das Zeugnis. Und gerade, liebe Leute, wenn das geschieht, wenn Jesus selbst im Mittelpunkt ist, dann ist das doch alles andere als unpersönlich. Wir referieren das doch nicht wie einen schnöden akademischen Vortrag, bei dem wir keine Miene verziehen. Man kann übrigens auch bei einem akademischen Vortrag eine Miene verziehen. Und das war schon am Anfang so bei den Christen auch im 2. Jahrhundert. Die haben argumentiert, aber bevor der Justin im 2. Jahrhundert seine erste Apologie des Christentums schrieb, wissen Sie, mit welchen Worten der die begann? Der begann die mit den Worten, da ich auch einer von Ihnen bin. Das hat er klargestellt, er hat gesagt, ich gehöre dazu. Und jetzt will ich euch sagen, warum mich die Wahrheit des Jesus und der christlichen Botschaft überzeugt hat. Und sein Kollege Euelpistos hat vor seiner Hinrichtung geschrieben, auch im 2. Jahrhundert, auch ich bin ein Christ und ich bin von Christus befreit worden. Er hat es persönlich bezeugt. Und denken Sie, wir werden das noch jetzt studieren in den nächsten Monaten, wie Petrus dann predigt in Jerusalem, in der Höhle des Löwen. Und wie er sagt, es ist in keinem anderen Rettung als nur in dem Namen Jesu Christi. Und dann wollen sie ihm das Maul stopfen und sagen, wir lassen dich frei abziehen, wenn du aufhörst zu predigen. Und was sagt Petrus dann in Apostelgeschichte 4, Vers 20? Er sagt, wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen, die Fakten zu nennen. Wir können es nicht lassen, die Wahrheit über Jesus dogmatisch zu erklären, weil wir wissen, er ist der Weg und er hat auch mein Leben gerettet. So hängt das zusammen. Unser persönliches Bekenntnis ersetzt nicht das Zeugnis über Jesus, sondern es stellt sich dazu. Und wenn die objektive Grundlage fehlt, dann hängt unser persönliches Bekenntnis gut gemeint in der Luft. Nur ein echtes Zeugnis konnte die Welt aus den Angeln heben, wie das Gott geschenkt hat. Über Paulus hat man mal in Thessalonik den bösen Vorwurf verbreitet, diese erregen den ganzen Erdkreis. Und so war es. Und nicht weniger hatte Jesus im Blick. Und das sehen wir jetzt noch an einem weiteren Punkt in Vers 8. Nach der Zugkraft des Zeugen fragen wir nach der Zuständigkeit des Zeugen. Wie weit reicht die eigentlich? Also viertens die Zuständigkeit der Zeugen. Sehen Sie, da steht auch noch in Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Nicht weniger. Also die Zuständigkeit des Zeugen sehen wir hier, sie gilt für die ganze Welt. Und der geografische Radius wird immer größer. Erst Jerusalem, dann die Region, in der Jerusalem lag, Judäa. Und dann ging es weiter nach Norden, Samaria. Und von dort aus nicht weiter als bis in die ganze Welt. Und wissen Sie, genau so ist die Apostelgeschichte auch aufgebaut. In den ersten 7 Kapiteln beschreibt Lukas die Ausbreitung des Evangeliums in Jerusalem und in Judäa. In den Kapiteln 8 bis 12 erzählt Lukas, wie das Evangelium nun auf Samaria und die Küstenstädte Syriens ausgreift. Und ab Kapitel 13 berichtet er dann, wie das Evangelium weiterwandert nach Kleinasien, dann nach Europa, Apostelgeschichte 16, und schließlich kommt es an, am Ende in Rom, im Zentrum des damaligen Weltreichs, des damaligen großen Imperiums. Jetzt war es gewissermaßen in der Universalstadt angekommen. So ist es gelaufen. Und hier haben wir praktisch in Vers 8 ein kleines Inhaltsverzeichnis der ganzen Apostelgeschichte. Es hat sich bewährt, diese geografischen Angaben auch auf die verschiedenen Lebensbereiche zu übertragen. Jerusalem, das ist unser unmittelbares Lebensumfeld, unsere Familie, unsere Freunde. Da dürfen wir Zeugen sein. Judäa, das ist schon der nächstgrößere Radius. Der Arbeitsplatz, die Schule, die Uni, der Verein. Samaria, die sind uns schon etwas fremder, Menschen, denen wir vielleicht nur selten begegnen, vielleicht auch mal in einem Zug oder wo auch immer. Tja, und dann das Ende der Erde. Und das beschreibt unsere Mitverantwortung für die Mission in der ganzen Welt. Da sollen und dürfen wir auch Mitverantwortung übernehmen für die Mission in der ganzen Welt. Und nun stellen Sie sich bitte mal vor, was das den Aposteln bedeuten müsste. Die waren vorher zum Beispiel Zollbeamter gewesen, Matthäus. Oder sie hatten einen kleineren Betrieb aufgemacht, wie Petrus mit seinem Fischereibetrieb. Und jetzt stellt Jesus diese paar Männer in diese riesengroßen Schuhe hinein und sagt, ihr werdet jetzt damit beginnen, die ganze Welt mit meiner Wahrheit zu konfrontieren. Und dann ist es spannend zu sehen, wie innerhalb von 30 Jahren, mit welchem Tempo das Evangelium anfängt, nach den Menschen zu greifen. Und wie es kurz nach 60 schon in Rom angekommen ist. Und schauen Sie mal, bis heute ist diese Ansage Jesu in Kraft. Die Zuständigkeit der Zeugen kennt keine Grenzen. Und ich habe mir überlegt, woran kann ich Ihnen das ein bisschen plastisch deutlich machen? Und dann fiel mir ein, die Zahl der Bibelübersetzungen. Die Bibel existiert weltweit inzwischen schon in mehr als 2300 Sprachen. Mehr als 2300 Sprachen. Die Bibel liegt vor in, die vollständige Bibel liegt mindestens vor in 405 Sprachen. Wahrscheinlich inzwischen schon noch ein paar dazugekommen. Und nun überlegen Sie mal. Teile der Bibel, wichtige Kapitel liegen vor bis zu 2300 Sprachen und mehr. Es gibt, man hat das ausgerechnet, etwa 6500 lebende Sprachen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die eine andere Sprache lernen und dadurch das Evangelium kennenlernen. Übrigens ist in Afrika die Zahl der Bibelübersetzungen besonders hoch. Da gibt es in afrikanischen Sprachen schon Bibelübersetzungen 650. 650 afrikanische Sprachen mit Bibelübersetzungen. Und wenn man das vergleicht, zu Beginn des 19. Jahrhunderts existierten nur 68 Sprachen, in denen die Bibel übersetzt war. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur 68 Sprachen. Inzwischen sind es über 2300 Sprachen. Da können wir jetzt einfach mal an Zahlen festmachen, was das heißt, was Jesus hier sagt. Ihr werdet meine Zeugen sein in der ganzen Welt. Die Zuständigkeit der Zeugen ist grenzenlos. Und wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, denen jede Form von Kleinkariertheit und von Provinzialismus fremd sein sollte, liebe Leute, dann sind wir es. Dann sind es die Christen. John Wesley, der anglikanische Pfarrer im 18. Jahrhundert, der bekam, weil er nicht so angepasst predigte wie die Mehrheit seiner Kollegen, Predigtverbot auf den Kanzeln der anglikanischen Kirche. Und das hat Wesley natürlich leid getan, er hätte da gerne weiter gepredigt, aber er hat die Gelegenheit genutzt und eben viele große Veranstaltungen im Freien durchgeführt. Und er hat dann dieses schöne Motto gepredigt, meine Kanzel ist die Welt. Meine Kanzel ist die ganze Welt. Das ist das Motto der Zeugen Jesu. Und natürlich liegt darin auch eine Provokation. Gerade heute, wo die Religionen immer mehr zusammenrücken und wo der Zeitgeist von uns eine Zurückhaltung mit unserem Wahrheitsanspruch fordert und wo politisch korrekt das ist, was Mutter Teresa in den Jahren vor ihrem Tod gemacht hat, dass sie deutlich gesagt hat, ich will nicht den Hindu zum Christen machen, sondern der Hindu soll ein besserer Hindu werden, der Moslem soll ein besserer Moslem werden. Das war die Religionsphilosophie von Mutter Teresa. Das ist politisch korrekt. Der Zeuge weiß aber um die Zuständigkeit Jesu für die ganze Welt. Der Zeitgeist fordert Zurückhaltung, der Heilige Geist ruft zur Weltmission. Und ich will das nochmal sehr deutlich sagen, es geht hier nicht um eine kulturelle Vormachtstellung. Es geht nicht darum, an unserem Wesen soll die Welt genesen, sondern es geht um diese Wahrheit, dass die Welt Jesus braucht. Jeder Mensch braucht den Herrn Jesus Christus, um gerettet zu werden. Und deswegen ist es auch für uns als Gemeinde so wichtig, dass wir diese große Perspektive nicht aus dem Blick verlieren, die Perspektive der Weltmission. Und wir wollen uns auch gern darum bemühen, auch noch mehr Informationen über Missionsfelder und Werke Ihnen zu geben. Und wir wollen das miteinander immer wieder machen und uns daran erinnern, dass wir auch Fürbitte tun für die Missionare, gerade in schwierigen Regionen. Und heute wollen wir ja auch unsere Kollekte nach dem Gottesdienst zusammenlegen für die Osteuropa-Mission, die in schwierigen, oft sehr armen Gebieten versucht, Gemeindegründungen zu unterstützen. Und es ist schön, wenn einzelne von uns Kontakte zu Missionaren halten und sie unterstützen und ermutigen. Und das kann bis hin zu der Frage gehen, die sich jemand stellen könnte, soll ich möglicherweise selbst in die Mission gehen? Das ist die Perspektive. Bestimmt haben sich die Jünger in dieser Situation auch überfordert gefühlt. Und das umso mehr, als sie ja wussten, Jesus würde jetzt bald die sichtbare Welt verlassen. Und so geht's ja dann auch aus. Vers 9, und als er es gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Jetzt ist Jesus nicht weniger nah. Er hat ja gesagt, ich bin immer zugänglich, ich bin bei euch alle Tage. Aber dennoch müssen die Apostel mit dieser neuen Situation klarkommen. Und darum gibt ihnen Jesus zum Schluss noch eine Ermutigung. Er schickt ihnen sofort diese beiden Boten, diese beiden Engel, die so oft auftreten, wenn es einen Übergang gibt von der Transzendenz zur Immanenz oder umgekehrt, als Jesus aus der Ewigkeit in die Zeit kam und Mensch wurde. Und hier genauso, da stehen sie da. Und sie haben eine Botschaft Jesu für diese etwas irritierten Männer, die Jesus nun nicht mehr sehen können mit ihren Augen. Und da heißt es dann in Vers 10, und als sie ihm nachsahen, wie er in den Himmel aufgenommen wurde, also wie diese Wolke davor kam und Jesus dem Blick der Jünger entzog, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Und das ist das Letzte, was wir festhalten wollen. Jesus weiß, was meine Zeugen brauchen, das ist Mut und Zuversicht. Und das ist unser letzter Punkt. Fünftens, die Zuversicht des Zeugen. Die Zuversicht des Zeugen. Worauf Worauf kann sich diese Zuversicht gründen? Antwort: darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Und vielleicht ist den Jüngern in diesem Moment im Hinterkopf die Prophetie von Sacharja 14, Vers 4. Da wird gesagt, ja, der Messias wird mit Macht wiederkommen. Und dann heißt es dort, und seine Füße werden zu der Zeit stehen auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, gen Osten. Und wo stehen die gerade? Eben dort, auf dem Ölberg, vor Jerusalem, gen Osten. Und Sacharja hat angekündigt, hierher wird der Messias wiederkommen. Und das wird den Jüngern klar gemacht in dieser Situation. Er kommt wieder. Und jetzt wissen sie umso sicherer, Jesus hat nicht die Hand von dieser Welt abgezogen. Und Jesus hat uns erst recht nicht in dieser Welt allein gelassen. Er leitet uns jetzt durch seinen Heiligen Geist. Er ist persönlich bei uns. Und eines Tages wird er höchstpersönlich wiederkommen. Und er wird die Machtfrage dann endgültig und sichtbar für alle klären. Und in dieser Zwischenzeit, in diesem Zeitfenster zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, da hat Jesus uns alle als seine Zeugen in diese Welt gesetzt. Da hat er uns, die wir durch den Glauben an Jesus Kinder Gottes sind, mit diesem Auftrag und mit diesem Zuspruch ausgerüstet, ihr seid meine Zeugen. Das ist doch der Grund, warum er uns nicht gleich in den Himmel holt. Ansonsten könnte man sagen, warum lässt Gott einen Christen überhaupt noch hier auf der Erde? Er will doch die engstmögliche Gemeinschaft mit uns haben. Er würde uns doch am liebsten auch all die Schwierigkeiten, die mit diesem Erdenleben verbunden sind, ersparen. Warum lässt Gott die, die sich bekehren, überhaupt noch auf der Erde? Eben darum, weil wir seine Zeugen sein sollen. Und liebe Gemeinde, überlegen Sie bitte, was für eine Ehre das für uns bedeutet, dass wir ein Teil dieser Bewegung sein dürfen, die seinerzeit mit den Aposteln begonnen hat und die bis heute nicht zum Stillstand gekommen ist. Klar, manchmal drohen auch wir mutlos zu werden, wenn wir unsere kleine Kraft sehen und die großen Widerstände und die Reichweite des Auftrags, dann ziehen wir uns gedanklich und praktisch manchmal so auf das kleinste Karo zurück und sagen, ach, Hauptsache unsere kleine Welt und unser normaler Tagesablauf, ja, und am Sonntag die Gemeinde, das ist schon gut, aber wir kommen eben so durch. Wir sollen nicht so denken. Jesus will uns davon frei machen. Er will uns auch mit diesen Versen eine ganz neue Zuversicht geben, die Zuversicht der Zeugen. Und Jesus sagt uns, du arbeitest im Auftrag und unter dem Schutz des starken Herrn, auf den die ganze Geschichte zuläuft. Und er wird wiederkommen als der endgültige Sieger. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und in dieser Situation sehen wir nochmal, welche Bedeutung die Lehre von der Wiederkunft Jesu für seine Gemeinde hat. Diese Lehre soll nicht unsere Neugierde befriedigen, sondern sie soll uns die Zuversicht geben, die wir brauchen, um als Zeugen in dieser Welt für unseren Herrn hinzustehen. Und vergessen wir das nicht. Als die Jünger das zum ersten Mal hörten, in dieser Situation hier, da war von Gemeinde und von Weltmission überhaupt noch nichts zu sehen. Da steht diese kleine Truppe auf dem Ölberg und fühlt sich wahrscheinlich nur überfordert. Aber dann beginnt eine Bewegung. Eine Bewegung, die ohne jegliche Gewalt die Welt aus den Angeln hebt und die selbst mächtige römische Kaiser in die Defensive treibt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und das ist die Truppe, das ist die Familie, zu der auch wir gehören dürfen. Oftmals, da fühlen wir uns genauso überfordert wie die Jünger. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns das klar machen. Wir können und wir sollen auch diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft schultern, sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass der Herr uns Schritt für Schritt führt. Jesus kennt ja unsere Grenzen. Er kennt unsere Begabungen, aber er kennt auch unsere Grenzen. Und er weiß genau, was er jedem von uns zumuten kann. Und Jesus Christus fordert von uns nie mehr, als er uns zuvor erstmal gibt. Und mit diesem Predigtext heute Morgen, da hat Jesus uns gewissermaßen eine kleine Grundausbildung für unseren Zeugendienst gegeben. Erstens die Zurückhaltung der Zeugen. Wir sollen uns nicht von Nebengleisen ablenken lassen. Zweitens die Zurüstung der Zeugen. Er schenkt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Drittens hat er uns gezeigt, worin die Zugkraft der Zeugen besteht. Die liegt nämlich in Jesus selbst, in seiner Wahrheit und nicht in unseren Erlebnissen. Viertens hat er uns die Zuständigkeit der Zeugen deutlich gemacht, geht hin in alle Welt, fangt in der unmittelbaren Umgebung und habt die große Perspektive und am Ende haben wir die Zuversicht der Zeugen von Jesus vermittelt bekommen. Er kommt wieder. Er ist der Herr. Nächsten Sonntag ist wieder unser evangelistischer Gottesdienst dran zum Thema, kann man Gott beweisen? Und vielleicht öffnet uns der Herr ja in den nächsten Tagen noch die eine oder andere Gesprächstür, dass sich vielleicht die Möglichkeit ergibt, den einen oder anderen Menschen, von dem wir annehmen, dass er noch kein Christ ist, dazu einzuladen. Lassen Sie uns doch dafür beten, dass wir dem Herrn zur Verfügung stehen. Wir können das nicht erzwingen. Man kann da auch keinen Krampf produzieren, dass nun in kürzester Zeit irgendwas bewegt werden muss. Aber wir sollen bereit sein. Und wir können täglich beten, Herr, lass mich bereit sein, wenn du mir heute eine Tür zu einem Menschen öffnen solltest. Dann lass mich das nicht übersehen und gib mir den Mut, da auch hindurchzugehen und vielleicht zum Gottesdienst einzuladen oder zu sagen, dass ich an dich glaube. Du musst mir das zeigen, Herr, aber bitte gib mir den Mut und lass mich kein toter Zeuge sein, der schweigt. Die Jünger, die waren keine Strategen, die am Reißbrett eine große Konzeption entwickelt hätten, sondern sie wurden Schritt für Schritt von Jesus gewissermaßen vorangeschubst. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er das auch mit uns macht, mit uns als Einzelne und als Gemeinde, dass er uns Schritt für Schritt voranschubst. Und wir dürfen wissen, er geht mit und er trägt uns sogar. Amen.